Glauben und Geschichten. Mit Klaus Popper die Bibel lesen und verstehen. Vers für Vers durch die gesamte Heilige Schrift und Erstaunliches entdecken.
Bereits zweimal wurde erwähnt, dass Josua alt geworden ist. Gott sagt zu ihm: Josua, du bist alt und hochbetagt und sehr viel Land ist noch übrig geblieben, das in Besitz genommen werden muss. Verteile es als Erbteil unter die Stämme. Und dann sagt es Josua über sich selbst. Als er sich an das ganze Volk richtet, sagt er, wir haben es in der letzten Episode gemeinsam gelesen, Josua Kapitel 23, ich bin alt geworden und ich bin hochbetagt. Und ihr habt alles gesehen, was der Herr, euer Gott, getan hat. Fast so, als würde er sagen, ich werde den Weg gehen, den alle vor mir gegangen sind. Ich werde nicht für immer bei euch bleiben. Richtet euren Blick nicht auf mich, sondern auf den, der das alles gemacht hat, auf den Herrn, euren Gott. Herzlich willkommen zu Glaubengeschichten. Auch in dieser Folge wird Josua sich noch einmal an das Volk richten. Und wir lesen in Josua Kapitel 24 und dort ab Vers 1. Und Josua versammelte alle Stämme Israels nach Sichem und berief die Ältesten Israels, seine Häupter, seine Richter und seine Aufseher. Auch diesmal sind jetzt alle dabei, die verschiedenen Verantwortungsträger im Volk, die Ältesten, die Häupter, die Richter, die Aufseher. Und sie traten vor Gott. Und Josua sprach zu dem ganzen Volk: So spricht der Herr, der Gott Israels. Jenseits des Stroms haben eure Väter vor Zeiten gewohnt. Also er nimmt sie jetzt mit in einen Blick in die Vergangenheit, der wirklich weit zurückreicht. Jenseits des Stroms haben eure Väter vor Zeiten gewohnt, und zwar Terach, der Vater Abrahams und der Vater Nachors. Und sie dienten anderen Göttern. Und ich nahm euren Vater Abraham von jenseits des Stroms und ließ ihn im ganzen Land Kanaan umherziehen. Und ich mehrte seine Nachkommen und gab ihm Isaak. Und dem Isaak gab ich Jakob und Esau. Und dem Esau gab ich das Gebirge Seir, es in Besitz zu nehmen. Jakob aber und seine Söhne zogen nach Ägypten hinab. Das heißt, das Volk wird jetzt nochmal so mit in die Anfänge ihrer Geschichte genommen, als es noch gar kein Volk war, sondern nur eine Familie. Wir haben ja, als wir so die Geschichte miteinander gelesen haben, gesagt, dass es eigentlich die Geschichte einer Familie ist. Abraham, damals noch Abram, Sarai, damals noch nicht die Sarah, sie ziehen aus, kommen in das Land Kanaan und gründen eine Familie mit der Hoffnung, irgendwann ein Kind zu haben oder eine Familie zu haben. Das, was Gott ihnen versprochen hat. Und aus dieser Familie wird dann in Ägypten ein Volk. Und da nimmt sie jetzt Josua mit in diese Geschichte hinein. Vers 5. Und ich sandte Mose und Aaron und schlug Ägypten, so wie ich es unter ihnen getan habe. Und danach führte ich euch heraus. Und ich führte eure Väter aus Ägypten und ihr kamt ans Meer. Ägypten aber jagte euren Vätern mit Wagen und mit Reitern bis ans Schilfmeer nach. Da schrien sie zum Herrn und er setzte Finsternis zwischen euch und die Ägypter und ließ das Meer über sie kommen und es bedeckte sie. Ich weiß nicht, ob es Ihnen beim Lesen aufgefallen ist, aber als ich so für mich das las, merkte ich, Moment mal. Das ist so ein ganz merkwürdiger Wechsel zwischen ihr und euch und euren Vätern. Ich lese gerade noch mal zurück. Vers 5. Und ich sandte Mose und Aaron und schlug Ägypten. Okay, das ist also jetzt schon 40 Jahre her oder noch länger, weil sie sind ja schon im Land Kanaan. So wie ich es unter ihnen getan habe. Und danach führte ich euch heraus. Und nicht sie richtig grammatikalisch wäre gewesen, ich führte sie heraus, Vers 6, und ich führte eure Väter aus Ägypten. Da springt sie jetzt nicht mehr zu euch, sondern jetzt ist er wieder bei ihnen, bei euren Vätern. Und ihr kamt ans Meer. Müsste man eigentlich sagen, Moment, wir kamen doch gar nicht ans Meer. Die leben doch alle gar nicht mehr, die damals aus Ägypten ausgezogen sind. Die sind alle in der Wüste gestorben. Wir sind jetzt bereits im Land Kanaan. Wieso sagst du zu uns, wir kamen ans Meer? Ich lese weiter, Vers 6, zweiter Teil. Ägypten aber jagte euren Vätern mit Wagen und mit Reitern bis ans Schilfmeer nach. Ja, das stimmt. Vers 7, da schrien sie, ja klar, zum Herrn damals, das wissen sie, die Geschichte, die kennen sie. Und er setzte Finsternis zwischen euch und die Ägypter und ließ das Meer über sie kommen und bedeckte sie. Was heißt das jetzt zwischen euch? Wieso ließ er denn die Finsternis zwischen uns und den Ägyptern kommen? Nee, zwischen ihnen und den Ägyptern. Und ich habe so den Eindruck, dass das, was Josua hier macht, er sagt, denkt nicht, dass das lediglich die Geschichte eurer Väter ist, um die es hier geht. Es ist nicht so, damals in Ägypten, das waren unsere Väter, aber jetzt sind es andere Zeiten, die wir erleben. Diese Geschichte von damals hat nichts mit der Geschichte von uns, mit unserer Geschichte zu tun, oder es ist nicht mehr unser Alltag. Sondern nein, es ist eure Geschichte. Deswegen nimmt er sie da mit hinein und sagt, ihr wart am Meer, euch haben sie verfolgt, zwischen euch und den Ägyptern habe ich die Finsternis gesetzt. Also es findet eine Überlagerung von Geschichte oder von Generationen statt. Er nimmt sie mit und sagt, ja, faktisch richtig ist, dass eure Väter aus Ägypten ausgezogen sind. Aber eigentlich könnte man auch sagen, ihr seid aus Ägypten ausgezogen. Das ist eure Geschichte, das ist euer Gott und ihr könnt es nicht von euch trennen. Vers 7, zweiter Teil. Und eure Augen haben gesehen, was ich an Ägypten getan habe. Also er fährt fort mit diesen Gedanken. Ihr habt es gesehen. Wieder faktisch richtig wäre, könnte jetzt jemand sagen, Moment, wir haben es doch gar nicht gesehen, wir waren doch gar nicht dabei. Wie kannst du denn sagen, Josua, dass wir das gesehen haben? Aber durch eure Väter. Das heißt, in der Tat, Geschichte überlappt sich hier und Josua tut so, als hätten sie es erlebt. Sie haben das gesehen. Dieses Erbe, diese Geschichte, das ist ihre Geschichte. Und damit verbunden natürlich auch die Verantwortung und alles, was mit so einer Geschichte dann auch mit einhergeht. Und eure Augen haben gesehen, was ich an Ägypten getan habe. Dann wohntet ihr eine lange Zeit in der Wüste. Jetzt fängt es wieder an, was mit ihnen zu tun zu haben. Ja, das stimmt, wir haben in der Wüste gewohnt. Und ich brachte euch in das Land der Amoriter, die jenseits des Jordan wohnten. Und sie kämpften gegen euch. Und jetzt kommt es wieder in ihre Erinnerung hoch. Ja, stimmt, Sichon und Og, sie haben gegen uns gekämpft. Falls Sie die Geschichte nachlesen wollen, 4. Mose ab Kapitel 20, da wird es erwähnt. Und ich gab sie in eure Hand und ihr nahmt ihr Land ein und ich rottete sie vor euch aus. Da erhob sich Balak, der Sohn des Zippor, der König von Moab, und kämpfte gegen Israel. Und er sandte hin und ließ Bileam, den Sohn des Beor, rufen, euch zu verfluchen. 4. Mose ab Kapitel 21 oder 22, gerade nochmal am Schauen. 4. Mose, ab Kapitel 22, da wird diese Geschichte erzählt von Balak und Bileam und der Versuch Bileams, das Volk zu verfluchen. Vers 10, zurückgekehrt, aber ich wollte nicht auf Bileam hören und er musste euch segnen. Und ich errettete euch aus seiner Hand. Ihr habt den Jordan überschritten und seid nach Jericho gekommen. Aber die Bürger von Jericho, die Amoriter, die Perisiter, die Kanaaniter, die Hethiter, die Girgashiter, die Heviter und die Jebusiter kämpften gegen euch. Und da konnten sie jetzt in der Tat aus eigener Erfahrung sagen, ja stimmt, ja, das haben wir erlebt. Das haben wir erlebt, das ist unsere Geschichte. Er spricht jetzt über das, was wir durchgemacht haben. Und Gott fährt fort und sagt, und ich gab sie in eure Hand. Und ich schickte Entsetzen vor euch her und es vertrieb sie vor euch, die beiden Könige der Amoriter. Es geschah nicht durch dein Schwert und nicht durch deinen Bogen. Und ich gab euch ein Land, um das du dich nicht gemüht hattest und Städte, die ihr nicht gebaut hattet, in denen ihr nun doch wohnt, von Weinbergen und Ölbäumen, die ihr nicht gepflanzt habt, esst ihr. Dann nochmal dieser ganz starke Gedanke, den ja auch Mose sich immer wieder bemüht hat, dem Volk mitzugeben, oder dieses Verständnis, dass sie es fassen können. Das, was hier geschieht, ist nicht menschlich gewesen. Nicht Mose und Aaron haben das Volk aus Ägypten herausgeführt, sondern Gott war es, der das Volk aus Ägypten herausgeführt hat. Nicht Mose und Aaron haben das Meer geteilt, sondern Gott war es. Es waren auch nicht irgendwelche natürlichen Ereignisse, sondern auf Gottes Wort hin teilt sich dieses Meer. Gott ist derjenige gewesen, der das Volk die 40 Jahre lang in der Wüste geführt und am Leben erhalten hat. Er ist es, der ihnen das Land gegeben hat. Er ist derjenige, der ihnen diese Städte gegeben hat, die Weinberge und die Ölbäume. Es ist göttlichen Ursprungs und nicht menschlichen. Vers 14, so fürchtet nun den Herrn und dient ihm in Aufrichtigkeit und Treue und tut die Götter weg, denen eure Väter jenseits des Stroms und in Ägypten gedient haben, und dient dem Herrn. Ist es aber übel in euren Augen, dem Herrn zu dienen, dann erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Entweder den Göttern, denen eure Väter gedient haben, als sie noch jenseits des Stroms waren, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Also offensichtlich, alt und hochbetagt wie Josua jetzt ist, vermutlich seinen Tod vor Augen, er weiß, er wird nicht mehr lange beim Volk bleiben, will er noch einmal sie ermutigen, sie auffordern, ihren Blick in diese Richtung lenken, ihnen nahelegen, welche Worte man auch dafür findet, irgendwie sie dazu bringen, dass sie eine Entscheidung treffen. Ich habe mich ja beim Lesen vom Kapitel 23 so gewundert und denke auch so beim gemeinsamen Lesen das nochmal so aufgebracht, warum er so oft wiederholt, der Herr, euer Gott. Er sagt es in Kapitel 23, Vers 3, der Herr, euer Gott. Dann nochmal, Vers 3, der Herr, euer Gott. Vers 5, der Herr, euer Gott. Nochmal, Vers 5, der Herr, euer Gott. Dann nochmal, Vers 7, der Herr, euer Gott. Der Herr, euer Gott. Der Herr, euer Gott. Der Herr, euer, das ist jetzt, ich wiederhole es bewusst so, der Herr, euer, dass ich mich dann irgendwann beim Lesen gefragt habe, warum musst du das denn so oft wiederholen? Ich glaube, 13 Mal, wenn ich mich recht erinnere, 13 Mal erwähnt er, der Herr, euer Gott. Ich dachte mir, ja, was denn sonst? Wer denn sonst? Natürlich, das ist doch der Herr, ihr Gott. Aber offensichtlich ist es nicht selbstverständlich, denn er sagt, jetzt zurückgekehrt, Kapitel 24, Vers 14, so fürchtet nun den Herrn und dient ihm in Aufrichtigkeit und Treue und tut die Götter weg. Die Götter sind immer noch da. Die Götter sind nicht weg. Sie sind immer noch da. Und zwar nicht nur die Götter Ägyptens, sondern, das ist das, was mich gewundert hat beim Lesen, die Götter, denen eure Väter jenseits des Stroms und in Ägypten gedient haben. Das heißt, es geht um die Götter, die noch Terach, der Vater Abrahams und der Vater Nahors, um diese Götter geht es. Und das ist mittlerweile über 1000 Jahre her. Und die sind wohl immer noch im Volk vorhanden. Und es geht auch um die Götter, die sie in Ägypten mit aufgenommen haben und denen sie angefangen haben zu dienen oder sie anzubeten. Also es ist so eine Aufschichtung, so die ursprünglichen Götter, die sie jenseits des Stromes mitgebracht haben. Dann kamen noch jetzt die Götter aus Ägypten hinzu und Josua fährt fort und sagt, ist es aber übel, in euren Augen dem Herrn zu dienen, dann erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt, entweder den Göttern, denen eure Väter gedient haben, als sie noch jenseits des Stroms waren, und, das ist okay, oder den Göttern der Amoriter. Jetzt kommen jetzt nochmal die dritten möglichen Götter, die sie hinzufügen können. Jenseits des Stroms, Ägypten und jetzt noch die Götter der Amoriter. Und die sind da. Ob man es wahrhaben will oder nicht, ob man es akzeptieren will oder nicht, aber sie sind offenbar mitten im Volk. So diese Vorstellung davon, dass das gesamte Volk nur Jahwe gedient hat und nur an ihn geglaubt hat, diese Vorstellung, die trifft nicht mit dem überein oder stimmt nicht mit dem überein, was Realität damals im Volk war. Ganz im Gegenteil, er sagt, trefft euch bitte heute eine Entscheidung. Bitte akzeptiert es doch, dass das, was damals passiert ist, dass das Gott war. Und zwar der Herr, euer Gott. Und nicht irgendwelche anderen Götter. Er hat euch befreit. Er hat euch Leben gegeben. Er ist bei euch geblieben. Er ist derjenige, dem ihr dienen sollt. Und zu dieser Entscheidung will er das Volk führen, offenbar bevor er stirbt und nicht mehr beim Volk ist. Und dasselbe ist uns ja auch aufgefallen beim Lesen des 5. Buches Mose. Sie erinnern sich, da ist es ja dann uns wirklich fast schon so merkwürdig irgendwann vorgekommen, wie oft Mose zu dem Volk sagt, keine anderen Götter, keine anderen Götter neben eurem Gott. Auch in den 10 Worten, was wir benennen als die 10 Gebote, auch da ist, ich bin der Herr, dein Gott. Ich bin gerade nochmal bei 5. Mose 5, Vers 6. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt habe. Nicht Mose und nicht Aaron und nicht auch die anderen Götter. Ich habe dich aus diesem Land herausgeführt. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und dann fährt er fort. Du sollst dir kein Götterbild machen, irgendein Abbild dessen, was oben im Himmel oder was unten auf der Erde oder was in den Wassern unter der Erde ist. Du sollst dich vor ihnen nicht niederwerfen und ihnen nicht dienen. So dieser Gedanke, wisse, woher das Leben kommt, wisse, woher die Errettung kommt, wisse, woher die Befreiung kommt. Und diesem Gott sollst du dienen. Und für sich sagt er, nochmal zurück, Josua 24, Vers 15, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Vers 16, da antwortete das Volk und sagte, fern sei es von uns, den Herrn zu verlassen, um anderen Göttern zu dienen. Denn der Herr, unser Gott, er ist es, der uns und unsere Väter aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus heraufgeführt hat, der vor unseren Augen diese großen Zeichen getan und uns behütet hat auf dem ganzen Weg, den wir gingen und unter all den Völkern, deren Mitte wir durchzogen. Und der Herr hat alle Völker und die Amoriter, die Bewohner des Landes, vor uns vertrieben. Auch wir wollen dem Herrn dienen, denn er ist unser Gott. Und als ich so diese Antwort las, dachte ich mir, ja, sie haben es erfasst. Sie haben es doch jetzt gesagt, das ist es. Auch wir, sagen sie, auch wir wollen dem Herrn dienen, denn er ist unser Gott. Und sie benennen es, der Herr war es, der uns aus Ägypten herausgeführt hat. Ich so, ja, das Volk hat es erfasst, sie sagen es. Da sagte Josua zum Volk, ihr könnt dem Herrn nicht dienen. Und ich so, was? Josua, wie? Die haben es doch jetzt gerade gesagt, die haben es doch formuliert. Also, warum nimmst du das jetzt denn ihnen weg, die Freude und den Elan? Das ist doch, das Volk will doch hier eine Entscheidung treffen. Du sagst, ihr könnt dem Herrn nicht dienen? Denn er ist ein heiliger Gott. Er ist ein eifersüchtiger Gott. Er wird euer Vergehen und eure Sünde nicht vergeben. Verlasst ihr den Herrn und dient fremden Göttern, dann wird er sich wenden und euch Böses antun und euch vernichten, nachdem er euch Gutes getan hat. Ich habe es jetzt wirklich erstmal nicht verstanden. Sagen, wieso diese Antwort jetzt, Josua? Ihr könnt dem Herrn nicht dienen. Habe ich so für mich weitergelesen. Er ist ein heiliger Gott. Okay, was meint er damit? Er ist ein eifersüchtiger Gott. Okay, also ja. Gott ist eifersüchtig, er will, dass nur er angebetet wird, sie sollen nur zu ihm eine Beziehung haben, er will zu ihnen eine Beziehung haben, keine anderen Götter neben ihm. Da habe ich mir gedacht, ach so, geht er davon aus, dass das Volk mit dem, was sie jetzt sagen, nicht sagen, wir wollen nur bei Gott sein, wir wollen nur Jahwe anbeten, sondern dass sie sagen, wir werden auch Jahwe anbeten. dass sie aber noch nicht an dem Punkt sind, dass sie sagen, eben nur Jahwe. Sondern, ja, auch Jahwe wollen wir anbeten und ihn nicht verlassen. Deswegen fährt der Josua fort und sagt, wisst es, Gott ist heilig, er ist eifersüchtig, er wird eure Vergehen und eure Sünden nicht vergeben. Also wenn ihr so tut, als könntet ihr weiter zwei- oder drei- oder viergleisig fahren, ach, die Götter unserer Väter, Terach, die passen auch. Und in Ägypten haben wir auch was mitgenommen, das Kalb werden wir weiter anbeten, ist doch super. Ach, und die Amoriter, die haben auch ihre Götter, ist doch auch kein Problem. Und Gott nehmen wir auch mit, wenn ihr drei-, vier-, fünfgleisig fahrt, das funktioniert nicht. Das wird Gott so nicht stehen lassen können. Warum? Weil ihr damit sagt, dass euer Leben und eure Rettung und alles, was ihr habt, von den anderen Göttern kommt, was nicht stimmt. Verlasst ihr den Herrn und dient fremden Göttern, dann wird er sich wenden und euch Böses antun und euch vernichten, nachdem er euch Gutes getan hat. Vers 21, und das Volk antwortete Josua, nein, sondern dem Herrn wollen wir dienen. Ich denke mir, okay, jetzt hat er das bestätigt bekommen. Ein zweites Mal. Da sagte Josua zum Volk, ihr seid Zeugen gegen euch selbst, dass ihr selbst euch den Herrn erwählt habt, um ihm zu dienen. Ich sage, Josua, beschwer doch jetzt, mach doch das Ganze nicht so kompliziert, beschwer es jetzt nicht, sag ihnen nicht jetzt, okay, Zeugen, und es wird alles so gewichtig und so schwer, lass doch dem Ganzen die Leichtigkeit. Und sie sprachen, wir sind Zeugen. Vers 23, so tut nun die fremden Götter weg, die unter euch sind, und neigt euer Herz zum Herrn, dem Gott Israels. Das heißt, indirekt sagt er doch dadurch, okay, ihr sagt zwar, ihr wollt Gott dienen, aber ihr habt noch nicht gesagt, wir werden die fremden Götter wegtun, oder? Und er versucht nochmal es ihnen zu sagen, und vermutlich, wenn man ja Jahre und Jahrzehnte auch mit dem Volk mitgegangen ist und diese Zwei- und Dreigleisigkeit miterlebt hat, im Volk, vielleicht in der eigenen Familie, sagt, wir können nicht so tun, als würden wir sagen, Gott, wir sind bei dir und mit dir und wir werden dich anbeten und dich nicht verlassen und so weiter und dann uns umdrehen und was anderes machen. Wenn ihr sagt, wir werden Gott dienen, dann tut es auch, aber dann tut die fremden Götter weg. Vers 24. Und das Volk sagte zu Josua, dem Herrn, unserem Gott, wollen wir dienen und auf seine Stimme wollen wir hören. Ein drittes Mal bezeugt das Volk das. Sie sagen aber interessanterweise nicht, aber die fremden Götter werden wir wegtun. Das bleibt noch offen. Vers 25, und Josua schloss einen Bund für das Volk an diesem Tag und setzte ihm Ordnung und Recht in Sichem fest. Und Josua schrieb diese Worte in das Buch des Gesetzes Gottes. Und er nahm einen großen Stein und richtete ihn dort auf unter der Terebinte, die bei dem Heiligtum des Herrn steht. Offensichtlich ist das Heiligtum jetzt nicht mehr in Silo, wie noch in Josua Kapitel 18 erwähnt, sondern von Silo aus nach Sichem ist das Heiligtum versetzt worden. Übrigens Sichem, eines der sogenannten Zufluchtsstädte oder Freistädte, die eingerichtet wurden, wo dann Menschen hinfliegen konnten, die aus Versehen einem anderen Person verletzt haben oder umgebracht haben. Josua Kapitel 20, da wird es erwähnt. So, unter dieser Terebinte wird ein Stein aufgerichtet, der daran erinnern soll. Vers 27, und Josua sagte zum ganzen Volk, siehe, dieser Stein soll Zeuge gegen uns sein, denn er hat alle Worte des Herrn gehört, die er mit uns geredet hat. Und er soll Zeuge gegen euch sein, damit ihr euren Gott nicht verleugnet. So, nochmal wird es hier gemacht, wir spielen hier nicht. Es ist ein Augenblick oder eine Zeit der Entscheidung, trefft diese Entscheidung, haltet euch daran, geht diesen Weg. Und Josua entließ das Volk jeden in sein Erbteil. Und es geschah nach diesen Dingen, dass Josua, der Sohn des Nun, der Knecht des Herrn, im Alter von 110 Jahren starb. Und man begrub ihn im Gebiet seines Erbteils in Timnath-Serach, das im Gebirge Ephraim liegt, nördlich vom Berg Gaasch. Das Letzte, was Josua mit dem Volk gemeinsam erlebt oder was er zu ihnen sagt, ist: Trefft eine Entscheidung, stellt euch auf die Seite Gottes. Denn ich werde gehen und ich bin nicht mehr dabei. Was dann auch so ist, denn Josua stirbt und das Volk ist nun ohne einen Leiter. Und als ich so wieder für mich las, dachte ich mir, aber wo ist der Nachfolger? Wo ist denn der Nachfolger? Es ist ja niemand eingesetzt worden zum Nachfolger von Josua. Damals, als Mose starb, wurde ja sehr vorsichtig und auch vor dem ganzen Volk wurde ein Nachfolger bestimmt, nämlich Josua, der das Volk in das Land führen sollte. Und jetzt ist das Volk ohne einen Leiter. Er ist tot und es wird auch nicht bestimmt, wie es weitergeht. Wie soll denn das Volk geführt werden ohne einen Leiter? An wen sollen sie sich wenden? Wer wird ihren Blick richten? Als ich nochmal so über die Geschichte nachdachte, mal vor meinem inneren Auge, Kapitel 23, Kapitel 24. Irgendwann dämmert es dann schon, doch es gibt schon einen Leiter. Es gibt einen Führer für das Volk, einen Leiter für das Volk. Aber es ist nicht ein Mose und es ist auch nicht ein Josua, sondern es ist Gott. Es ist der Einzelne, der seine Entscheidung für Gott getroffen hat. Der sich entscheidet, nur mit Gott den Weg zu gehen, keine anderen Götter, in diesen Bund eintritt und indem alle in diesen Bund eintreten und alle diesen Weg gehen, dann wird das Volk zusammenbleiben. Dann braucht es keinen, in diesem Sinne menschlichen, Gesamtverantwortlichen für das Volk. Denn durch die liturgischen Feste, Versöhnungstag, Laubhüttenfest, Passa, durch das Heiligtum, zu dem sie alle sich versammeln. All das gibt ihnen die notwendige Verbindung, notwendige Verbindlichkeit auch, um ein Volk zu bleiben. Ihr gemeinsamer Glaube, der sie mit ihrem Schöpfer verbindet. Insofern braucht es keinen Nachfolger. Ja, für den Auszug aus Ägypten, um in das Land hineinzukommen, dafür hat es einen Leiter gebraucht, aber jetzt können sie ihren Weg ohne einen Gesamtverantwortlichen gehen. Vers 31, und Israel diente dem Herrn alle Tage Josuas und alle Tage der Ältesten, die Josua überlebten und die das ganze Werk des Herrn kannten, das er für Israel getan hatte. Es funktionierte. Vers 32, und die Gebeine Josefs, die die Söhne Israel aus Ägypten heraufgebracht hatten, begruben sie in Sichem auf dem Feldstück, das Jakob von den Söhnen Hamors, des Vaters von Sichem, für 100 Kesita gekauft hatte. Und es wurde den Söhnen Josef zum Erbteil. Nochmal so der Rückblick an Josef, derjenige, der das Volk, die Familie, aber dann später auch das Volk in Ägypten befreit hat oder zur Rettung für sie wurde. Er wird begraben. Hier schließen sich so Kapitel, Vers 33. Und Eleazar, der Sohn Aarons, starb, auch der Hohepriester stirbt. Und sie begruben ihn auf dem Hügel seines Sohnes Pinchas, der ihm auf dem Gebirge Ephraim gegeben worden war. Und damit endet das Buch. Ein unmittelbares Ende. Und die Frage bleibt, wie wird es weitergehen? Wie wird die Geschichte des Volkes sich weiterentwickeln? Bis zum nächsten Mal bei Glaubengeschichten. Dann werden wir weiterlesen. Gott mit Ihnen.